Weit über 2 Euro, so hoch sind die Spritpreise inzwischen seit einigen Wochen bei uns. Viele wissen nicht, wie sie auf Dauer damit über die Runden kommen, weil wenn der Krieg im Nahen Osten weitergeht, werden auch die Lebensmittelpreise weiter steigen und dann wird es für viele von uns wirklich eng. Genau wie in Deutschland sind auch weltweit Menschen davon betroffen, insbesondere ärmere Menschen, vor allem in den Entwicklungs- und in den Schwellenländern. Frage an Miriam Wiemers, Ernährungsexpertin von der Welthungerhilfe. Welche Länder sind denn von den Auswirkungen des Krieges besonders betroffen?
Neben der direkten Kriegsregion, die natürlich besonders hart getroffen ist, hat der israelische Krieg gegen Iran eine Kettenreaktion ausgelöst, eben auf Energie- und Düngemittelversorgung, was eben auch zu Preisanstiegen führt. Das trifft vor allem Länder mit niedrigen Einkommen, die besonders stark von Importen abhängig sind und wo vielleicht jetzt auch noch gerade die Anbausaison bevorsteht. Das betrifft zum Beispiel Indien oder auch Ostafrika, aber es trifft auch die Sahelregion zum Beispiel.
Haben Sie schon Rückmeldungen, wie sich das konkret für die Menschen dort vor Ort auswirkt?
Ja, wir hören aus vielen Ländern, dass vor allem die sinkende Kaufkraft ein Problem ist. Oder machen wir es mal am Beispiel Sudan auf, der ja diese Woche auch besondere Aufmerksamkeit nochmal bekommt. Dort sehen wir gerade die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Da die Golfregion auch ein Logistikzentrum für humanitäre Operationen ist, kommt die Versorgung dort verzögert an, muss rationiert werden. Zudem hat sich Treibstoff auf den lokalen Märkten verteuert um bis zu 78%. Ja. Die Strategien sind dann zum Beispiel ein Umstieg auf Eselskarren oder Motorrädern. Das verschlechtert natürlich die Versorgung. Und auch hier Menschen, die ohnehin schon mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, da bedeutet jede Preissteigerung eben sofort den Weg in den Hunger.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen und das Ganze angenommen so weitergehen würde, welche langfristigen Auswirkungen könnte das denn haben, wenn der Krieg andauert, beziehungsweise wenn Transportwege noch länger blockiert werden?
Also selbst bei sofortigem Frieden und in der sofortigen Aufhebung aller Blockaden bräuchte es Monate, bis sich die Lieferketten davon erholen, von diesem Schock. Die Infrastruktur in der Golfregion, die beschädigt ist, braucht vermutlich Jahre, um wiederhergestellt zu sein. Das Problem ist, dass sich das Düngemittelzeitfenster, das Optimale, an vielen Orten möglicherweise schon wieder geschlossen hat, bis Düngemittel wieder verfügbar oder bezahlbar sind. Und weniger Dünger heute bedeutet eben geringere Ernten morgen. In Äthiopien beispielsweise steht eine wichtige Anbausaison bevor. Selbst wenn die Lieferungen jetzt über Djibouti nur eintreffen würden, würde die lokale Treibstoffknappheit den Weitertransport im Land blockieren. Ja? Treibstoffknappheit heißt dann eben auch, der Traktor kann nicht aufs Feld fahren oder die Ernten können nicht zu den Märkten gebracht werden. Auch bei den Preissteigerungen wissen wir aus vorherigen Krisen, wenn Preise um 10% steigen, führt das zu bis zu 4% mehr akut unterernährten Kindern.
Was bräuchten denn Länder in Ostafrika oder zum Beispiel Indien jetzt unmittelbar von den großen Industrieländern?
Ich würde sagen 3 Dinge. Frieden, fairen Zugang zu erschwinglicher Energie, Dünger und Lebensmitteln. Und letztendlich Geld. Ich denke, ne, wir wollen alle eine schnelle und langfristige diplomatische Lösung dieses US-israelischen Kriegs gegen Iran und auch im Libanon. Das würde auch beinhalten eben eine Aufhebung der Blockade der Straße von Hormuz und anderer Blockaden, auch zum Beispiel im Roten Meer, die diskutiert werden, die eben zu Hunger und Armut weltweit führen. Es könnte auch beinhalten eine globale Koordination, dass eben vorhandener Dünger dort ankommt, wo er am meisten gebraucht wird und vielleicht nicht da, wo die Kaufkraft am größten ist. Und letztendlich trifft es eben besonders Länder mit geringem fiskalpolitischen Spielraum. Das heißt, dort ist es wichtig, dass sie jetzt akut liquide bleiben. Und auch Entschuldungsmaßnahmen müssten da sicherlich auf den Tisch, damit diese Länder eben soziale Sicherungsmaßnahmen auch durchführen können, die diese Krise abfedern können für die Menschen vor Ort.
Für viele Menschen in Deutschland ist diese Krise nach Corona und dem Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt ja so die nächste Herausforderung. Viele müssen ganz genau rechnen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder haben Angst, dass das am Ende nicht mehr reicht, ums Leben zu bezahlen. Wie können wir trotzdem die Solidarität mit den ärmeren Ländern aufrechterhalten?
So wie sich Familien und Betriebe auch hier eben diese Frage stellen, tun das Menschen in vielen anderen Ländern auch. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass es dort oft eine existenzielle Frage ist. Ja? Das heißt, es geht tatsächlich ums Überleben. Dort gibt es oft kein soziales Sicherungsnetz. Ja? Es geht um die blanke Existenz. Wenn Menschen in humanitären Krisen oder ärmeren Regionen heute schon einen Großteil des Einkommens für Lebensmittel ausgeben, dann bedeutet eben auch ein kleiner Preisanstieg sofort, dass sie nicht mehr wissen, woher sie die nächste Mahlzeit nehmen sollen. Kinder werden nicht mehr in die Schule geschickt, etc. Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, das gegeneinander auszuspielen, weil das haben wir als drittgrößte Volkswirtschaft wirklich nicht nötig.
Sagt Miriam Wiemers von der Welthungerhilfe zur aktuellen Situation auf der Welt, vor allem mit Blick auf die Entwicklungs- und Schwellenländer. Danke fürs Gespräch.